Ich komme ein bisschen näher zu euch. Die vordersten Reihen sind immer frei, irgendwie. Muss ich euch etwas näher, zieht's mich zu euch hin. Das Buch Jeremia. Mir kommt das Buch Jeremia vor wie so ein tiefer Brunnen. Und so ein Brunnen, wo man sich reindenkt und wo man so in die Tiefe reinsteigt. Und je tiefer man runterkommt, in die Dunkelheit, in die Kälte, je tiefer man runtersteigt in diesen Brunnen, desto heller wird's. Ganz paradox. Desto tiefer entdeckt man Gott in diesem Brunnen. Jeremia, das Buch, ist jetzt kein einfaches Buch, liest sich nicht einfach mal schnell so durch, ist keine so eine nette Urlaubslektüre, da kann man andere Bücher vielleicht empfehlen, sondern es ist ein Buch, was uns wirklich mit reinnimmt in so eine Tiefe, auch in der Finsternis, auch in eine Einsamkeit vom Jeremia. Und trotzdem, wenn du reinsteigst, man hat das Gefühl, man kommt Gott immer näher. Es wird immer heller, je tiefer du kommst. Und da möchte ich euch heute mitnehmen ein Stück weit. In diese Tiefe, soweit mir das möglich ist. Ich möchte gerne mit euch Eigenschaften Gottes sammeln, hier auf der Flipchart. Und zwar Eigenschaften, die vielleicht uns nicht so geläufig sind. Es gibt ja viele Eigenschaften, zum Beispiel Gottes Allmacht oder Gottes Weisheit oder Gottes Ewigkeit. Oder man könnte jetzt noch vieles aufzählen, so Eigenschaften, wo wir sagen, ja, das kennen wir, so ist Gott, klar, das sind typisch göttliche Eigenschaften, typisch Gott. Ich möchte mit euch heute mal Eigenschaften anschauen, die man vielleicht nicht als typisch Gott bezeichnet, die uns auch komisch erscheinen, die so menschlich sind, die vielleicht auch, wenn man sie so liest, missverständlich sind. Und ich möchte euch mitnehmen in ein erstes Bild bei Jeremia. Und dieses Bild geht um den eifersüchtigen Gott, Jeremia 13. Ich werde den Text nicht vorlesen, sondern nur Teile davon. Jeremia bekommt von Gott einen Auftrag. Und der Auftrag ist ganz einfach. Gott sagt zu ihm, kauf dir einen Gürtel. Schönen Gürtel. Jeremia macht es. Er geht zum Tuchmacher, wo er hingegangen ist, der halt den Gürtel macht und kauft sich einen richtig schönen, kein Ledergürtel, jetzt auch keinen so einen Arbeitsgürtel, die man früher so rumgeschwungen hat, wo man auch Werkzeuge reinstecken kann, sondern mehr so einen schönen Gürtel, mehr so einen Priestergürtel. Die Priester, die hatten halt so schöne, dicke, bunte Gürtel. Und auch wenn die Kleidung so in Israel war relativ ähnlich, viele Menschen hatten so ähnliche Kleidung, aber der Gürtel hat oft den Unterschied gemacht. Wenn du reich warst, wenn du was Besonderes warst, dann hast du einen schönen Gürtel gehabt und der war schön bunt und der war was ganz Besonderes. Also Jeremia kauft sich einen teuren Flachsgürtel, kein billiges Material, sondern ein richtig guter, haltbarer Stoff. Und diesen Gürtel, den macht er sich rum. Jeremia hat gar keine Ahnung, warum Gott es von ihm verlangt oder das ist ihm... Gott sagt nichts dazu, er sagt einfach, kauf den Gürtel und Jeremia macht's. Ich kann mir vorstellen, dass Jeremia auch manchmal gezweifelt hat und sich gedacht hat, hat es wirklich jetzt Gott zu mir gesprochen, kauf den Gürtel? Ja. Mir ging es auch manchmal so, dass Gott irgendwas sagt und ich denke mir, was war denn jetzt das? Oder war es doch ich? War es gar nicht Gott? Also total verrückt, kauf den Gürtel. Jeremia läuft jetzt rum mit diesem Gürtel und Gott sagt zu ihm, eine Sache darfst du nicht machen, nämlich du darfst ihn nicht waschen. An diesen Gürtel soll kein Wasser rankommen. Macht Jeremia. Er trägt diesen Gürtel, ich kann mir vorstellen, er trägt den mit Stolz. Jeden Tag. Und nur nachts legt er diesen Gürtel ab und er trägt ihn und trägt ihn und trägt ihn. Monate, vielleicht sogar 2 Jahre, ich weiß es nicht. Und irgendwann ist dieser Gürtel ziemlich dreckig. Kann man vorstellen, wenn man so in Israel, ja, er wird einfach dreckig mit der Zeit. Unansehnlich. Und den Rest der Kleidung hat er gewaschen, also stelle ich mir vorher ein schönes weißes Gewand an und dann so einen dreckigen Gürtel, der mal schön war. Und dann sagt Gott plötzlich zu ihm, Jeremia, nimm diesen Gürtel und trage den zum Euphrat. Und dort gehst du irgendwie zu einem Felsen, zu einer Felsspalte, steckst den Gürtel rein und läufst wieder nach Hause. Nichts Besonderes, wenn man weiß, dass der Euphrat ungefähr 900 Kilometer weg ist, dann ist es schon etwas Besonderes. Deswegen sind sich die Theologen da nicht ganz einig. Wenige gehen davon aus, dass Jeremia wirklich diese Strecke bewältigt hat, 900 Kilometer hin, 900 wieder zurück. Da wäre er schon einige Jahre beschäftigt gewesen. Deswegen gibt's andere Theorien. Manche sagen, es gibt so einen Wadi, so einen Tal am Jordan, Wadi Frat. Ein ähnlicher Name, Euphrat, Frat, wo man sagt, vielleicht sollte er einfach dahin gehen. Und vielleicht war das nur ein Zeichen, Euphrat da für Babylon, kommen wir nachher noch drauf. Also, aber weiß ich nicht, möchte ich gar nicht näher drauf eingehen, nur für euch so der Hinweis, Euphrat, weiß nicht, ob das wirklich der Euphrat war, vielleicht war es irgendwas anderes. Auf jeden Fall, er sollte in eine Felsspalte diesen Gürtel reinstecken. Und dann ist er wieder nach Hause gelaufen. Wieder geht einige Zeit ins Land. Jeremia hat keine Ahnung, warum er das überhaupt hat machen sollen. Und dann sagt Gott eines Tages zu ihm, und jetzt gehst du wieder dorthin, in die gleiche Stelle, und suchst diesen Gürtel. Ich kann mir vorstellen, dass Jeremia dann dahin gelaufen ist und hat sich gedacht, irgendwas Besonderes muss jetzt sein mit dem Gürtel. Irgendeine Überraschung, so ein Special Effekt. Der zieht den Gürtel raus und dann verwandelt er sich in oder hat sich schon verwandelt in einen Hermelinmantel, was weiß ich. Und er geht dahin, sucht in der Felsspalte, findet irgendwann die Stelle, zieht den Gürtel raus und oh Wunder, der Gürtel hat sich verwandelt in ein altes, vermodertes, löchriges Ding. Genau das, was man erwarten würde, wenn man irgendwie so einen Stoff irgendwo hinschmeißt. Es geht kaputt. Es verrottet. Es kein Überraschungseffekt, kein Special-Effekt. Also ein Bild, eigentlich seltsam, auch etwas langweilig. Aber jetzt kommt Gottes Erklärung. Gott sagt zu ihm, das hast du deswegen gemacht. Genauso wie der Gürtel verdorben ist, will ich verderben den großen Hochmut Judas und Jerusalems. Dieses böse Volk, das meine Worte nicht hören will, sondern nach seinem verstockten Herzen wandelt und anderen Göttern folgt, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Dieses Volk soll werden wie dieser Gürtel, der zu nichts mehr taugt. Denn so wie der Gürtel um die Lenden des Mannes gebunden wird, so habe ich, spricht der Herr, das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda um mich gegürtet, dass sie mein Volk sein sollten. Mir zum Ruhm, mir zum Lob und zu Ehren. Aber sie wollten nicht hören. Wusstet ihr, dass Gott ein anschmiegsamer Gott ist? Der diesen Gürtel erworben hat, Juda und Israel, und er hat diesen Gürtel um sich geschnallt. Der wollte nicht, dass das Volk irgendwo weit weg ist, eher so von oben. Wir stellen uns ja oft so einen Gott vor, der von weit oben so runterguckt und sieht dann, was alles so passiert. Gott ist kein Gott, der so ein bisschen die Geschichte so mitlenkt, sondern er wollte Israel und Juda als Gürtel um seine Lenden schnallen. Also ganz eng. Er wollte, dass dieses Volk seine Ehre ist, sein ganzer Stolz. Ich finde es ein ganz schönes Bild, was Gott nicht zeigt als so distanziert, als so, ja, wir dienen ihm irgendwie, dem Gott, der weit weg ist. Sondern Gott sucht die Nähe. Er liebt es, wenn wir sein Schmuck sind, wenn wir seine Ehre sind. Er möchte uns ganz nah bei sich haben. Um seine Hüften. Ganz eng. Aber wir lesen hier auch, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Eifersüchtig. Dass Gott darunter leidet, dass sein Volk nicht hören will, dass die andere Sachen im Kopf haben, dass die keine Zeit haben für ihn, dass die keine Kapazität haben für Gott. Gott ist schrecklich eifersüchtig. Und es steht schon in 2. Mose 20, Vers 5. Das steht schon in den 10 Geboten. Da sagt Gott, macht euch keine Abbilder der Natur. Macht euch keine Abbilder der Natur und betet die an, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Also Gott sagt, nehmt euch nicht irgendwas aus der Schöpfung, irgendwas rausgreifen, was total schön ist vielleicht, die Sonne zum Beispiel, und macht dann die Sonne zu eurem Gott, macht euch Abbilder der Sonne. Oder nehmt nicht den Donner und den Blitz und macht euch daraus einen Baal. Baal ist der Wettergott. Der wird dargestellt als so ein Typ, kann euch mal ein Bild zeigen, so ein schmächtiges Männchen, wie so ein Sandmännchen. Und der hat in der einen Hand hat der so ein Gerät, das soll den Donner symbolisieren, und in der anderen hat er den Blitz. Ja, und dann kann er so. Und Gott sagt, blöd. Klar ist ein Donner schön und ein Blitz ist auch total beeindruckend. Die Kräfte der Natur. Aber macht doch das nicht zu eurem Gott. Und da ist Gott ganz eifersüchtig. Das kann er auf den Tod nicht ausstehen. Das ist interessant. Gott eifersüchtig. Eifersucht ist für uns oft so eine negative Eigenschaft. Da ist jemand so übertrieben eifersüchtig. Aber Gott ist auch eifersüchtig. Er ist deswegen eifersüchtig, weil er uns so sehr liebt, weil er uns sein Herz so arg entgegenstreckt, dass er gar nicht anders kann, als eifersüchtig zu sein. Eifersucht hat was mit Liebe zu tun. Eifersucht hat aber auch was damit zu tun, Angst zu haben, den anderen zu verlieren. So ist Gott, ein eifersüchtiger Gott. Und es trifft Gott absolut, wenn er merkt, dass bei seinem Volk alles, was er sagt, so zum einen Ohr reingeht und zum anderen wieder raus. Gott sagt zum Beispiel in Kapitel 13, Vers 23, finde ich ein interessantes Bild. Kann ein Farbiger seine Hautfarbe wechseln? Zürich ist die Neues Leben-Übersetzung. Alle anderen Übersetzungen schaffen das nicht, politisch korrekt zu übersetzen. Kann denn ein Farbiger, hier ist ein Äthiopier gemeint, seine Hautfarbe wechseln? Oder kann ein Leopard sein geflecktes Fell verändern? Nein, natürlich nicht. Unmöglich. Geht gar nicht. Genauso wenig kann mein Volk von seinen Sünden sich abkehren. Genauso wenig könnt ihr Gutes tun. Genauso wenig. Und Gott sieht es und er leidet einfach nur. Er leidet darunter, dass das Volk so gefangen ist in seiner Schuld, in seiner Verehrung anderer Götter. Und dann kommt dieses harte Bild vom Gürtel. Es ist ganz überraschend, dass Gott so hart sein kann. Dass er sagt, genauso wie ich den Gürtel jetzt, wie du den Gürtel hast verrotten lassen, war ja klar, dass der verrottet, wenn du den in die Felsspalte reinsteckst, genauso will ich mein Volk verrotten lassen in Babylon. Knallhart. Das ist echt knallhart. Da begegnet uns ein Gott, der uns auch Angst macht. Ich möchte Gott hier auch nicht in Schutz nehmen. Es ist hart. Es ist wirklich hart. Gott ist jetzt einfach konsequent. Er ist konsequent und er zieht jetzt durch, was er mit diesem Volk geplant hat. Was er sich schon lange überlegt hat. Und es sieht hart aus, wenn man so Jeremia liest, dann denkt man manchmal, Mann, hey, und Gott, der haut jetzt wirklich rein. Man hat manchmal das Gefühl, ihm fehlt das Erbarmen, ihm fehlt die Liebe, ihm fehlt die Herzlichkeit. Wenn man aber genau liest, auch zwischen den Zeilen, dann merkt man, dass Gottes Geduldstank jetzt einfach mal voll ist. Dass Gott nicht mehr kann, dass er das nicht mehr mit anschauen kann. Dass er schon ewig lange um dieses Volk rumtänzelt und seine Propheten hinschickt. Und dem Volk fällt nichts Besseres ein, als die Propheten umzubringen. Und Gott probiert's wieder. Und Gott redet und redet und redet. Und er bemüht sich um dieses Volk. Und seine Geduld scheint grenzenlos zu sein. Und irgendwann, und das lesen wir im Buch Jeremia, sagt Gott, jetzt bin ich konsequent. Ich zieh's jetzt durch. Diesen Gürtel, den stecke ich jetzt an den Euphrat und da lasse ich den verrotten. Das ist hart. Das ist auch Gott. Ein Gott, der einen Geduldstank hat. Ein Gott, dessen Barmherzigkeit irgendwann mal ein Ende hat. Aber meint ihr, dass es Gott leicht fällt? diesen Gürtel, um in dem Bild mal zu bleiben, diesen Gürtel, seinen Lieblingsgürtel, den er sich ausgesucht hat, den er ewig tragen wollte, dass er den Gürtel dann in eine Felsspalte stecken muss. Ich weiß noch, als ich hatte so eine Hose, meine Lieblingshose, die war auch grau, aber so eine Stoffhose, eine graue, schöne Buntfaltenhose, ganz toll. Ist heute nicht mehr wahrscheinlich ganz die Mode. Damals war das top, war eine wunderschöne Hose. Und so wie jede Hose reißt die irgendwann mal auf, der Stoff wird dünn. Und irgendwann war der Tag da, dass ich diese Hose einfach ich musste sie wegschmeißen. Die war nicht mehr zu gebrauchen. Das ist mir echt schwer gefallen. Diese Hose, die habe ich so lange getragen, das war so ein Markenzeichen von mir. Das hat wehgetan. Genauso tut's Gott weh, wenn er seinen Gürtel einfach weggeben muss. Und wenn man im Jeremia-Buch liest, dann findet man immer wieder Stellen, wo man merkt, es ist gar nicht ganz so, dass Gott diesen Gürtel einfach verrotten lässt. Es ist gar nicht so, dass Gott den Gürtel vergisst, dass Gott ihn da reinsteckt und dann einfach wegläuft und sagt, okay, das war's dann mit diesem Gürtel, ich vergesse den einfach. Sondern so wie Jeremia zurückgehen musste, um den Gürtel rauszuziehen, so wird auch Gott immer wieder nach diesem Gürtel schauen. Und Gott wird diesen Gürtel wiederherstellen. Das ist der Ausblick, der immer wieder da ist, auch im Buch Jeremia. Der einsame Gott. Ist auch ein komisches Prädikat für Gott. Einsam. Gott. Wenn jemand nicht einsam ist, dann ist es ja wohl Gott. Und dann liest du in dem Buch Jeremia. Jeremia bekommt folgende Aufgabe von Gott. Ich lese vor, Jeremia 16. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter zeugen an diesem Ort. Und so spricht der Herr von den Söhnen und Töchtern, die an diesem Ort geboren werden und von ihren Müttern, die sie gebären, und von ihren Vätern, die sie zeugen in diesem Lande. Sie sollen an bösen Krankheiten sterben und nicht beklagt noch begraben werden, sondern sollen Dünger werden auf dem Acker. Durch Schwert und Hunger sollen sie umkommen. Und ihre Leichname sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zum Fraß werden. Und es geht noch weiter. Jeremia hat die Aufgabe, nicht in ein Trauerhaus zu gehen. Das heißt, wenn ein Verwandter von ihm stirbt, dann durfte er dort nicht hingehen. Und als vielleicht seine Schwester oder was weiß ich wer geheiratet ist, ist er dort nicht erschienen. Er hatte die Aufgabe, sich völlig zurückzuziehen, auch aus der Gesellschaft, aus diesen Dingen. Jeremia sollte einsam sein, einsam bleiben. Und Jeremia ist jemand, der oft stöhnt, der leidet unter seinem Amt. Es ist der Stöhnende. Und er sagt zum Beispiel an einer Stelle, dieses Stöhnen kommt öfter vor, ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Kopf und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen möchte die Erschlagenen in meinem Volk. Es ist interessant, wenn man das Buch Jeremia liest, dann merkt man, da ist der Jeremia, wie er Sachen erlebt, wie er sie empfindet. Und Jeremia ist oft super auch am Boden zerstört und man hat einen tiefen Einblick in seine Seele. Und auf der anderen Seite ist Gott, der immer wieder spricht, der in sein Leben reinspricht. Und manchmal sprechen die direkt miteinander und es werden so Interaktionssequenzen gezeigt. Und man hat im Buch Jeremia den Eindruck, dass Jeremia und Gott und das, was sie sagen, so ein Stück weit ineinander gehen und verschwimmen. Und das, was Jeremia erlebt, das erlebt er nur deswegen, weil es Gott auch erlebt. Und das, was Gott sagt, das muss der Jeremia auch mit ausbaden. Und was Gott spürt, das spürt Jeremia auch. Und diese Einsamkeit, die spüren wir auch bei Gott. Dass er sein Volk verloren hat. dass seine Braut ihm weggelaufen ist, dass seine Kinder missraten sind, dass er nicht mehr nachkommt, dass er sie nicht mehr zurückholen kann. Die sind verloren irgendwie, die sind weg. Und Gott leidet. Gott stöhnt. Und Gott erscheint uns als ein Gott, der ohnmächtig ist. Gott erscheint uns als ein Gott, der nicht helfen kann. Und in Jeremia 14, möchte ich mal zwei Verse vorlesen. Da geht es um eine große Dürre, die Gott ins Land gebracht hat oder die passiert ist. Es ist alles trocken, ist alles dürre, die Leute haben wenig zu essen, es ist eine ganz große Not da. Und Jeremia klagt Gott an. Und jetzt hört mal, was er sagt. Du bist doch der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum, Gott, stellst du dich so, als wärst du ein Fremder hier im Land? Wie ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt. Das ist ein harter Vorwurf. Du bist unser Gott, du bist unser Helfer und du tust so, als wärst du nur mal so im Vorbeigehen, so Hallo zu sagen. Wie ein Wanderer, als wärst du nicht unser Gott. Du tust so, als gehörst du hier nicht dazu. Und es geht noch weiter. Und stellst dich wie einer, der verzagt ist. Gott, du tust so, als wärst du verzagt. Du bist doch Gott. Du hast doch alles in der Hand. Du bist doch der ewige und der starke und der mächtige Gott. Und tust so, dass du der Leidtragende bist, dass du der Arme bist. Und dann sagt Jeremia, und stellst dich wie ein Held, der nicht helfen kann. Das ist ein harter Vorwurf. Gott, du bist ein Held, der nicht helfen kann. Und wenn so Vorwürfe kommen in der Bibel, dann sind sie auch Teil der Bibel. Und Gott setzt dem auch nichts entgegen und sagt, stimmt gar nicht, ich bin gar kein Held, der nicht helfen kann, ich bin doch der Mächtige, ich bin der Starke, sondern ist das so eine Anklage, die steht erstmal im Raum, die steht einfach im Raum. Das finde ich so schön in der Bibel, da dürfen die Anklagen im Raum stehen und Gott sagt nicht, was, du klagst mich an, das darf ja wohl nicht sein. Selbst Jesus am Kreuz klagt Gott an und sagt, warum hast du mich verlassen? Gott stellt sogar noch die Warum-Frage. Dann heißt es in christlichen Kreisen, darfst niemals Warum fragen, immer wozu. Jesus sagt, warum? Warum hast du mich verlassen? Und diese Anklage, die steht am Kreuz einfach da. Und so auch diese Anklage. Gott ist wie ein Held, der nicht helfen kann. Und nicht, weil Gott schwach ist, sondern weil er sein Herz so sehr verschenkt hat an das Volk. Weil seine Liebe so ein bisschen wie so eine Zwangsjacke ist, in die er sich selber gezwängt hat und die ihm jetzt das Leben schwer macht. So erscheint uns Gott. Unglaublich. Uns begegnet ein schwacher Gott. In all der Stärke. Uns begegnet ein trauernder Gott. Und selbst wenn Gott sein Volk in die Wüste schickt und dahin, wo der Pfeffer wächst, wird Gott dieses Volk nie vergessen können. Und er wird immer hinterhergehen. Auch nach Babylon. Auch in die Felsspalte wird Gott sich stellen. Gott begegnet uns auch als der zerrissene Gott. Das ist jetzt eine Eigenschaft Gottes, die uns hier begegnet, über die wird nicht so oft geredet unter Theologen, weil es so missverständlich ist. Wenn ich sage, Gott ist in sich zerrissen oder da ist was zerrissen, dann heißt es ja nicht, dass Gott jetzt irgendwie schwach ist oder dass Gott psychisch angeknackst ist oder dass Gott die Sachen nicht mehr unter Kontrolle hätte oder dass seine Allmacht oder seine Weisheit nicht mehr Bestand hätte. Ich sage ja nicht, dass Gott schwach ist. Das soll ja jetzt kein, ich will ja nichts Falsches über Gott sagen. Aber all diese Eigenschaften, die kann man auch falsch verstehen. Wenn man das so liest, denkt man auch gar nicht, dass es hier um Gott geht. Aber wir können von Gott immer nur reden mit irgendwelchen Eigenschaften, die immer missverständlich sind, die niemals an das rankommen, was Gott ist. Es gibt einen Theologen, der heißt Ottmar Fuchs, der hat ein Buch geschrieben, Der zerrissene Gott. Und er schreibt in diesem Buch: Wenn ich hier von einem zerrissenen Gott spreche, dann meint das nicht, dass Gott zerrissen ist oder in sich gespalten, sondern dass er in analoger Weise innerlich zerrissen ist. Der zerrissene Gott ist ein Bild für die Offenheit Gottes für ganz bestimmte Erfahrungen des Zerrissenseins der Menschen. Nicht nur in der Gegenwart, sondern zu allen Zeiten. Ähnliches kann man auch hinsichtlich des Bildes sagen, dass es angesichts eines großen Schmerzes einem Menschen das Herz zerreißt. So zerreißt es auch Gott das Herz angesichts der Wirklichkeiten in dieser Welt. Dabei geht es nicht um die Verkleinerung Gottes, sondern um die Vertiefung einer großen Ehrfurcht vor dem allmächtigen und unendlich guten Gott. Seine Verwundung schmälert nichts. Das strikte Gegenteil ist der Fall. Der mutige und demütige Respekt vor einem Gott, dem wir so wichtig sind, dass er bis zum Äußersten seiner selbst mit uns solidarisch umgeht. Ich habe euch ein Blatt Papier mitgebracht, um euch Zerrissenheit deutlich zu machen. Zerrissenheit sieht so aus. Wenn zwei Dinge, die vorher zusammengepasst haben, zusammengehören, plötzlich nicht mehr zusammengehören. Wenn meine Vorstellung von der Welt, von meinem Leben, nicht mehr zusammenpasst mit dem, wie es momentan ausschaut. Wenn es ein Riss reingekommen ist. Wenn was zerbrochen ist, meine Träume, meine Pläne. Zerrissenheit habe ich die Woche erlebt, als ich gemerkt habe, dass mein Leben auf der einen Seite sehr gut ist und sehr schön ist und ich mich über vieles gerade freuen kann. Es ist ganz viel passiert im letzten Jahr in meinem, in unserem Leben als Familie. Und ich habe gemerkt, meine Seele ist noch nicht ganz hinterhergekommen. Und was ich spüre, ist so eine Zerrissenheit. Und in diesem Riss, in dieser Zerrissenheit, da ist ganz viel Traurigkeit, Fragen, auch Angst, irgendwie so eine Leere, eine Ohnmacht. Und Zerrissenheit ist das, was wir alle in unserem Leben kennen, was wir erleben, was dazugehört. Wenn ich mir vorstelle, dass auch Gott zerrissen ist, dass er diese Zerrissenheit wahrnimmt. Der Gürtel, den er sich gekauft hat, der schön sein soll, der sein Schmuck sein soll und der, den er einfach nicht mehr tragen kann, den er weggeben muss. Ein Volk, das nicht hört und in ihm ist was zerrissen. Das schmerzt ihm, das tut ihm weh, weil er sich so sehr entäußert hat, weil er sich so sehr zu uns hergebeugt hat. Zerrissenheit kennen wir alle. Und dann sagt vielleicht der ein oder andere, jetzt reiß dich halt mal zusammen. Reiß dich doch zusammen. Jetzt habe ich mich gefragt, wie soll das jetzt gehen? Wie soll ich das jetzt wieder zusammenreißen? Ich kann was auseinanderreißen, aber ich kann es nicht zusammenreißen. Es ist etwas, was nicht geht. Auch Gott kann sich nicht einfach zusammenreißen und so tun, als wäre jetzt nichts oder sich einfach wegdrehen, sondern diese Zerrissenheit, die bleibt. Und ich finde es wahnsinnig mutmachend zu wissen, dass Gott Zerrissenheit nicht fremd ist. Dass er unsere Zerrissenheit kennt. Dass er das selbst erlebt hat. Am heftigsten am Kreuz, wo was zerrissen ist. Wo der Sohn, der Gott ist, und der Vater, der auch Gott ist, plötzlich voneinander getrennt sind. Weit voneinander entfernt. Wo Gott selbst am Kreuz die Einsamkeit erlebt und die Verlassenheit, von Gott verlassen zu sein. Eine größere Zerrissenheit kann man sich ja gar nicht vorstellen. Eine größere innere Zerrissenheit. Und wenn ich weiß, Gott kennt Zerrissenheit, Gott kann Zerrissenheit auch heilen. Und der Christen heißt es manchmal, wenn du Christ wirst und dann sortiert sich ganz schnell alles neu und dann wird alles gut in deinem Leben. Und wer länger Christ ist, der weiß, es ist völliger Käse. Es wird nicht alles gut. Wir leben trotzdem mit unseren Zerrissenheiten. Manche, die begleiten uns unser Leben lang und es ist vielleicht immer der gleiche Riss, der schon so alt ist. Aber Gott gibt uns immer wieder die Kraft, hinzuschauen, uns der Zerrissenheit zuzuwenden, die Zerrissenheit auszuhalten, mit Zerrissenheit zu leben und trotzdem Frieden zu finden. So wie Jeremia das erlebt hat in vielen Punkten, wo er ganz unten war und diese Zerrissenheit riesig war. Und Gott ihm begegnet ist und er trotz der Zerrissenheit Frieden gefunden hat. Lass uns doch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns begegnest im Jeremia-Buch als ein Gott, der uns sein Herz so weit entgegenstreckt. Herr, du hast dich so sehr entäußert durch die Liebe. Du bist uns so nahe gekommen. Ich danke dir, Herr, dass du unsere Zerrissenheit kennst und siehst und dass sie dir überhaupt nicht fremd ist. Ich danke dir, dass wir nicht erst heil werden müssen innerlich oder dass wir erst schuldlos sein müssen, bevor wir zu dir kommen dürfen, sondern mit all unserer Zerrissenheit finden wir einen Raum bei dir, finden wir Platz bei dir. Herr, Zerrissenheit hat bei dir einen Platz, hat bei dir Raum, darf bei dir sein. Herr, du kennst die vielen Risse, die durch diese Welt gehen, wo so viel Krieg und Leid und Not ist. Und du kennst die Risse in unserem Leben, wo auch ja Leid ist, das wir nicht verstehen. Und wo auch Böses ist. Und wir merken, wir sind ihm einfach schutzlos ausgeliefert. Und in diesen Zerrissenheiten unseres Lebens wenden wir uns dir zu. Amen. Thank you.